Das Dritte wäre jetzt dieses, warum ist es denn eigentlich so, dass die Europäische Union mit einer russischen Großmacht in der Nachbarschaft nicht leben kann? Dass die das unverträglich finden? Dass sie Zug um Zug Russland aus Europa verdrängen und das quasi für ihren natürlichen Lebensprozess halten? Es zeigt sich eben an dem Fall Ukraine, und dafür steht auch dieses Assoziationsabkommen und das, was ich drüber vorhin nicht gesagt habe, dass die EU überhaupt nicht dieses Bündnis von Staaten, die wirtschaftlich sich aneinander stärken wollen, ist. Das war sie vielleicht mal bei der Gründung mit den ersten fünf. Sie hat vielleicht die Praxis auch noch weiter getrieben, wie sie die iberischen Länder aufgenommen hat. Ja, das waren Entwicklungsländer und man hat gesagt, gut, dann entwickeln wir euch mit europäischen Strukturfonds und ich weiß nicht, wie die alle hießen, diese vielen Milliarden, die dann nach Portugal und Spanien geflossen sind, um die Länder auf europäischen Stand zu bringen. Inzwischen ist die Europäische Union durchaus nicht mehr sowas wie ein Bündnis von irgendwie gleichrangigen und gleichgestellten Nationen, die sich aneinander stärken wollen. Sondern die Europäische Union ist ein Machtblock bestimmter Staaten, die sich andere Staaten als Hinterland zuordnen. Und da sind zwei Sachen interessant. Einerseits die ganze Geschichte, wie das nicht erst mit der Ukraine, sondern schon mit der Zuordnung Bulgariens und Rumäniens gegangen ist. Da ist nichts mehr mit Strukturfonds und nichts mehr mit Milliarden, die hinfließen. Da ist nichts mehr mit, man unternimmt tatsächlich europäische Anstrengungen zur Entwicklung dieser Länder, dass sie europäisches Niveau erreichen, dass sie irgendwann so produktiv und kapitalistisch entwickelt sind wie Frankreich und Deutschland. Sondern man gliedert sie sich als Hinterland an. Und die andere Seite, Russland wollte ja mal Mitglied der EU werden. Da haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Jetzt könnte man auch sagen, na, Russland, also es war die Freihandelszone von Portugal bis Vladivostok, war mal so eine Formel, ja. Ja, daraus wird nichts. Warum? Der Markt wäre groß, die Geschäftsgelegenheiten wären nicht unbedeutend. Aber Russland ist zu groß und zu mächtig, um für ein Land wie Deutschland und Frankreich und die anderen dominierenden Staaten der EU als Instrument ihrer Stärkung zu taugen. Russland ist zu mächtig, es würde ja der Macht der EU endlos viel hinzufügen, nämlich zum Beispiel die zweitwichtigste Atombewaffnung der Welt. Aber das ist nicht attraktiv. Warum? Weil die natürlich sofort eines der bestimmenden, wenn nicht das bestimmende Subjekt der EU würden. Und dann ist Deutschland, Frankreich der Meinung, nein, nein, wir wollen Länder uns angliedern, die sollen unserem Machtbereich zugeordnet werden, aber nicht wir einem anderen. Auch, dass man die Türkei seit ungefähr 40 Jahren als Assoziationsland mit Beitrittsperspektive sich hält und von sich fernhält, ist auch so ein Ding. Ja, die Türkei wäre zu gewichtig. Andere Länder ordnet man sich zu. Länder, die gar nichts anderes werden können als Instrument deutscher und französischer Machtentfaltung. Man gliedert sich Länder an, das ist das Stichwort friedliche Eroberung, und beide Bestandteile des Wortes dürfen wir nicht unterschätzen. Bisher läuft es alles als friedliche Eroberung. Friedlich im Sinn von, ja, es ist alles über den Willen der dortigen Staatsführungen gelaufen. Und wenn jetzt nächstens Serbien keine andere Existenzperspektive mehr sieht, als sich der EU anzuschließen, übrigens nachdem er erst einmal in einem Krieg ihnen bewiesen hat, dass sie eine selbstständige Macht in Europa nicht sein können. Wenn jetzt Serbien nächstens sich da anmeldet und fragt, ob es rein darf, dann ist es wieder so ein Hinterland, das sich da angegliedert wird. Und worauf strebt man? Man strebt danach, Länder mit der großen Marktmacht, mit der großen Geldmacht der Europäischen Union so zu konfrontieren, dass sie nicht aus einer freien Nutzenerwägung, ist der Nutzen größer, ist der Nachteil kleiner, in die EU eintreten, weil es ihnen nützt, sondern dass sie anerkennen, dass sich der EU zuzugesellen vor allen nationalen Nutzenfragen rangiert, dass es eine Existenznotwendigkeit für so ein kleines, unbedeutendes Land ist, in dieser EU drin zu sein. Friedliche Eroberung hat schon den Charakter, die Staaten sagen bisher jedenfalls freiwillig, sie wollen Mitglieder werden. Aber was sie dann werden ist, sie werden ja untergeordnetes Moment eines Machtblocks, der ihnen die Existenzbedingungen diktiert und der ihnen ja auch dann vorbuchstabiert, was die Erfolgsbedingungen unter diesen Existenzbedingungen sind. Wie man Staat machen muss, damit man unter diesen Lebensbedingungen als Staat überleben kann. Ja, sagen Sie jetzt den Griechen, werdet konkurrenzfähig. Dazu müsst ihr euren Staatshaushalt sanieren, dazu müsst ihr eure Krankenversicherung zurückführen, dafür müsst ihr eure Rentenversicherung zurückführen. Ihr müsst einfach das ganze Land dem Kapital so unterordnen, dass es so attraktiv für Kapitalisten wird, dorthin zu gehen, dass auch Griechenland Investitionen kriegt. Und genau das sagen sie der Ukraine und sagen sie den Serben und so weiter. Und die Frage, was es die Länder kostet, dürfen die Länder gar nicht mehr stellen können. In so einer Zwangslage müssen die sein. Die müssen verstehen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und das ist das Moment von friedlicher Eroberung. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Für manche Länder wie der Ukraine hat friedliche Eroberung ja noch den harten Ton, ihr werdet Assoziationsland, nicht Mitgliedsland. Also ihr werdet den Regeln des EU-Markts, der EU-Reglements, des EU-Regierens unterworfen, denen müsst ihr entsprechen. Aber bei der Festsetzung der Regeln seid ihr natürlich nicht dabei, das machen andere. Das ist was anderes, wenn Serbien irgendwann Mitglied der EU wird. Aber auch da muss man noch sagen, es ist ein großer Unterschied, ob man formelles Mitglied der EU ist, wie es die Slowakei ist oder meinetwegen Zypern. Und dann auch irgendwelche Leute in den Gremien sitzen hat, die da mitreden, wie die Regeln gemacht werden. Dann ist der Formalismus, ihr seid auch mit Subjekt des ganzen Bündnisses, gewährleistet. Aber es ist doch im Wesentlichen Formalismus. Denn wie in dem Bündnis Wirtschaft gemacht wird, wie in dem Bündnis gelebt wird, was für Gesetze da gelten, das bestimmen natürlich die mächtigen Mitgliedsländer, an deren Wachstum, an deren Wirtschaft, an deren Geld dann auch die Existenz der anderen hängt. Es hilft ihnen gar nichts, dass sie irgendwann auch einen Kommissar für Tourismus kriegen in Brüssel. Ja, den haben sie dann schon, stimmt schon. Der sitzt auch mit am großen Tisch der Kommissare. Aber worum es in Europa geht, entscheiden nicht diese Peripherieländer, sondern das entscheidet das Zentrum mit seinem kapitalistischen und machtmäßigen Bedarf. Im Fall der Ukraine jetzt ist die Methode der friedlichen Eroberung an eine Grenze gestoßen. Auch diesen Staat hat man in einer alternativenlosen Notlage gewähnt und ihm das Assoziationsabkommen angeboten. Auch mit diesem Staat hat man den Versuch gemacht, es geht doch friedlich, es geht doch mit dem Willen der dortigen Staatsführung, dass man das Land der EU angliedert und ihren Reglements unterwirft. Reglements, von denen, da habe ich vorhin ja davon geredet, beim Umbruch, den die Ukraine dann vor sich hätte oder jetzt vielleicht vor sich haben wird, unglaubliche soziale Verwüstungen anrichten muss. Aber egal. Die Methode der friedlichen Eroberung. Seht doch ein, euch bleibt nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Ihr könnt doch ohne unser Geld gar nicht mehr weitermachen. Diese Touren. Ihr braucht doch unser Geld, also unterschreibt gefälligst. Diese Tour ist bei der Ukraine in einer Hinsicht gescheitert. Der Vertrag war schon fertig, aber er ist nicht unterschrieben worden. Die Staatsführung hat sich geweigert. Warum? Weil sie in all ihren Abhängigkeiten tatsächlich noch eine Alternative gehabt hat. Weil sie tatsächlich mit ihrer Abhängigkeit von Russland noch einen anderen Ansprechpartner gehabt hat, den man fragen konnte, was ihm sein Einfluss in der Ukraine eigentlich an Subventionen, an Opfern, an Gaspreisminderung und so weiter wert ist. Woran ist die EU also gescheitert? Sie ist dann gescheitert, dass dieses Land nicht so alternativlos auf die Existenzbedingungen EU angewiesen war, wie die EU das für so ein Assoziationsabkommen braucht. Das zeugt dann aber auch davon, dass die friedliche Ausdehnung dieses Machtblocks darauf beruht, dass es keine alternative Macht gibt, die den Staaten, an denen man Interesse hat, irgendwelche alternativen Existenzbedingungen anbieten kann. Die friedliche Eroberung beruht darauf, dass andere Mächte keinen Einfluss auf diese Staaten üben können. Sonst, und das sieht man an der Ukraine, klappt das friedliche Erobern nicht. Und jetzt hat man einen gewissen Übergang gemacht. Man hat auf Regime Change gesetzt, wie man sonst von den Amerikanern kennt. Man hat schon einen Weg, natürlich, man ist nicht mit eigenem Militär einmarschiert, klar, das kommt auch so leicht überhaupt nicht in Frage für die EU, aber man hat einen Gewaltweg gewählt. Und der trifft auf die Gewalt eines anderen Staats, der seine eigenen Interessen an diesem Staat Ukraine auch aufrechterhält und sich nicht einfach wegschieben lässt. Jetzt merkt man, diese Frage, warum kann denn die EU mit so einem mächtigen Russland im Osten nicht leben? Ja, wenn sie einfach so ein Handelsverein wäre, dann ging das womöglich ja auch. Aber die Europäische Union ist längst selber wirklich ein Machtblock. Ist selber eine Art, total unfertig, aber selber eine Art Imperium in Europa. Und als eine Macht, die andere Mächte unbedingt auf sich verpflichten will, als eine Macht, die andere Mächte in einer Weise auf sich verpflichten will, dass denen eine eigene Rechnung über Nutzen und Schaden der Angliederung gleich verunmöglicht wird, als eine solche Macht ist sie nur frei, wenn sie andere Machtansprüche fernhält. Da merkt man dann auch, dass die friedliche Eroberung, die bisher funktioniert hat, so ganz ohne Gewalt auch bisher nicht gewesen ist. Da gehört die Rückendeckung durch die NATO, durch dieses Militärbündnis mit der größten Militärmacht der Welt. Die Rückendeckung durch die NATO, europäische Staaten kann niemand angreifen, niemand kann, auch Russland nicht, schon gleich Russland nicht, sich das Risiko einer militärischen, eines Krieges mit der NATO eingehen. Diese Rückendeckung ist die Basis dafür, dass man den ganzen Osten Europas sich so angliedern konnte in der Form der freiwilligen Unterordnung. Und jetzt, wo man an die Grenze stößt, wird unmittelbar deutlich, jetzt ist die NATO gefragt. Wenn Russland sagt, es gibt auch noch eine andere Ebene der staatlichen Konkurrenz, nämlich die Gewalt, dann ist sofort im Westen klar, ja, jetzt ist die NATO gefragt.
Ist nicht die ganze friedliche Eroberung oder warum das an Russland eine Schranke hat, liegt doch daran, dass die friedliche Eroberung nach Osten schon immer eine Methode war oder zum Zweck hatte, die Macht Russlands zurückzudrängen. Also ein Ostblockstaat nach dem anderen an der Ukraine doch offensichtlich ist der Zweck gewesen, dieses Gebiet Russland abspenstig zu machen. Also das ist nicht eine objektive Lage, auf die, und da gibt es auch noch eine andere Macht, sondern der Zweck nach außen von der EU ist doch damit verbunden. Das merkt man doch auch daran, also schon am Resultat, die EU sagt nicht, also gut, wenn Russland nicht will, dann machen wir halt hier Stopp. Sondern jetzt wird doch genau besprochen, Russland könnte sich herausnehmen, außer der Krim noch weiter in die Ukraine einzugreifen. Das, was sie bislang mit Russland, das Verhältnis, das sie hatten, wir drängen euch immer weiter raus aus euren früheren Gebieten und ihr sollt bitte das nicht für eure Rücksichtslosigkeit gegen euch aufwachen. Das haben sie bislang betrieben und sind Schritt für Schritt mit den Raketenabwehr und allem Möglichen weiter nach Osten vorgedrungen. Und da hat Russland gesagt, das jetzt nicht mehr.
Ja, ich frage mich, wie man den Gedanken nehmen soll. Also meine Rede war, die Europäische Union baut an und ist da noch lang nicht fertig, an einem Machtblock. Und der Machtblock hat zum Zentrum Deutschland und Frankreich und im Augenblick sehr Deutschland, das merkt man auch, die Kanzlerin ist die Führerin Europas in diesen Fragen. Und sie machen sich die anderen Staaten für dieses ihren Wirtschaftsraum und ihren Raum eines einheitlichen Staatswillens zurecht. Wie man den Gedanken, die machen eine friedliche Eroberung, um ihren Raum von Wirtschaft und Kommando auszudehnen. Wie man den Gedanken zu dem Gedanken, und sie machen das alles, um die Russen zurückzudrängen. Wie man die beiden Gedanken in ein Verhältnis rückt. Ich kann irgendwie nicht sehen, dass die praktisch die Russen zurückdrängen wollen, ohne dass sie was Eigens davon wollen. Das ist doch ein und dasselbe. Den eigenen Machtbereich auf Kosten des Landes, das halt bis dato Osteuropa dominiert hatte. Und seine Verbindungen und seine Bündnissysteme und bis hin zu seine Bevölkerungsminderheiten in den Ländern Osteuropas hatte. Ja, die eigene Expansion geht auf Kosten dieses anderen Landes. Und das andere Land, die Russen, müssen immerzu zurückweichen. Ich finde es bloß idealistisch gedacht zu sagen, die hätten nicht den Zweck der Etablierung eines EU-Machtblocks, sondern den Zweck Zurückdrängung Russlands. Weil wozu sollen sie das wollen, wenn sie nichts selber davon haben wollen?
Hast du mich völlig falsch verstanden. Ich habe das ist mir unglaublich, dein Urteil, dass du gesagt hast, das zeugt alles davon, dass die friedliche Eroberung darauf beruht, dass andere Länder keinen Einfluss nehmen können. Die beruht darauf, dass man den Einfluss Russlands permanent zurückgedrängt hat,
ja,
seit dem Ende der Sowjetunion.
Die beruht darauf, dass andere Länder keinen Einfluss nehmen können oder nicht nehmen. Und mit Russland hat man das Spiel eine ganze Weile getrieben. Schaut mal, wir nehmen Polen auf, wir nehmen die Tschechei auf, die Slowakei auf, in die EU. Und das ist alles nicht gegen euch gerichtet. Ihr habt halt dort nichts mehr zu melden. Dann, wir richten den ganzen Balkan europäisch aus. Das war auch ein großes Verdrängen Russlands. Es war ja auch zeitenweise in den Balkankriegen immer die Frage, greift Russland vielleicht doch irgendwann auf der Seite der Serben ein? Tun sie irgendwas dagegen, dass sie die Bündnispartner am Balkan verlieren? Naja, es waren halt immer so Tests und die Russen sind zurückgewichen und dann ist der Balkan proeuropäisch ausgerichtet worden. Und insofern ist schon richtig, die friedliche Eroberung hat die ganze Zeit schon dieses Zurückdrängen russischen Einflusses zur Bedingung gehabt. Also soweit verstehen wir uns.
Ja. Ich möchte mal bei der Ukraine auf den geostrategischen Zusammenhang zu sprechen kommen. Und zwar, es gab mal einen berühmten amerikanischen Schriftsteller, der hieß Zbigniew Brzezinski.
Ja,
der hat unter anderem ein Buch verfasst über die einzige Weltmacht. Und da hat er seine Ziele so formuliert: Wer die eurasische Landmasse beherrscht, beherrscht die Welt. Also es war nicht einfach ein kleiner Mann, der da irgendwie in eine Meinung verbreitet hat, und aber immerhin Berater des USA-Präsidenten. So, nun aber kommt die andere Frage, dieses Zurückdrängen des Einflusses ist im Zusammenhang mit einer großen Einkreisungspolitik zu sehen. Da gibt es eine Arbeitsteilung. Die EU ist für die Zurückdrängung Russlands verantwortlich. Und die amerikanischen Satelliten in Asien sind für das Zurückdrängen Chinas verantwortlich. Also da gibt es eine Zusammenarbeit. In China heißt es die Perlenkettenstrategie und hier ist es eben die ehemaligen Länder, der UdSSR in den Besitz zu bekommen. So, nun aber kommt eine andere Frage ins Spiel. Die Weltmacht USA ist selbst schwer erkrankt, nämlich an Maßlosigkeit und Gier. Ja? Und diese Macht ist zum Untergang verurteilt. Da gibt es, die hat ihre Macht hinter sich. Das ist wie im alten Rom. Es ist Schluss. Es geht nicht mehr. Die kommen an eine bestimmte Grenze nicht mehr vorbei. Und dann, die Folgen sind klar. Dann kommt es zur gewaltsamen Auseinandersetzung. Das muss kommen. Ja, entweder geht sie von innen heraus, verfault diese Weltmacht von innen heraus, oder sie versucht mit einem gewaltsamen Kraftausbruch die Lage zu seinen Gunsten zu verändern. Und ich befürchte, das Zweite wird der Fall sein. Sie werden auf die Risiken keinerlei Rücksicht nehmen. Wenn eine Weltmacht untergeht, dann nimmt sie das letzte Mittel und verteidigt sich mit allen Mitteln. Und das wird die Auseinandersetzung werden. Es gibt aber eine Möglichkeit, der Professor Dubin, ein Politwissenschaftler an der Petersburger Universität, hat die Idee eines Eurasischen Völkerbundes ins Spiel gebracht. Das heißt, ein Europa freier Völker mit dem Beitrag Russlands, also zu bilden, ja, als Gegengewicht gegen die NATO und die EU. Das könnte man zum Beispiel auch mit der Ukraine, hat ja Putin dieses Ziel auch verfolgt, die Ukraine nicht den Westen zu überlassen, sondern in einen eurasischen Völkerbund einzugliedern. Und das wird einmal auch, wenn die EU an ihren Widersprüchen zugrunde gegangen ist, hat ja zweifellos kommt. Denn Überdehnung, das ist alte Sache, an Überdehnung gehen Weltmächte zugrunde. Das hat die Geschichte bewiesen und ich beweise es immer wieder. Gibt nämlich eine Frage. Entweder mit einer liberal-kapitalistischen Weltmacht in den Untergang oder mit einem Bund freier Völker in einem Eurasischen Völkerbund zum Frieden.
Muss man als Frage
diese beiden Fragen stehen auch in dieser Debatte.
Das ist ein Blödsinn. Russland als freies Volk. Sie sagen, am besten wächst er zurück zur Diktatur und der Putin. Das wissen Sie ganz genau. Aber wenn Sie behaupten, dass danach bloß Freiheit herrscht,
ja,
das ist ja lächerlich. Das ist ganz gelogen.